Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, was für ein wunderbarer Wochenspruch. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gnade ist ein Geschenk. Wir können uns die Gnade Gottes nicht erarbeiten oder erkaufen, egal wie viele gute Taten wir machen oder wie viele Bibelverse wir kennen oder wie lange wir beten. Gnade ist immer ein Geschenk. Sie erinnern sich an das Beispiel die Geschichte von dem Verbrecher am Kreuz, der neben Jesus am Kreuz hang. Und in der letzten Sekunde seines Lebens vertraut er Jesus und Jesus verspricht ihm die Ewigkeit. Für mich ist dieses Beispiel immer wieder eine Erinnerung an die Unfassbarkeit von Gottes Gnade. Und nun stellt euch nur einmal vor, wir würden mit diesem Verständnis unsere Mitmenschen sehen und uns selber. Gott gibt niemanden auf. Gott hat ein Herz für die Verlorenen. Wir denken doch ganz oft immer im Sinne von Gerechtigkeit und von Sühne und von Bestrafung, dass hat er oder sie doch verdient oder der muss dafür büßen oder das wird teuer für ihn oder für sie. Bei dem Gleichnis, was Jesus erzählt hat von den Arbeitern im Weinberg, da kommt uns ja regelmäßig die Galle hoch, weil das so gar nicht zu unserem Gerechtigkeitsempfinden passt. Alle bekommen den gleichen Lohn, egal wie lange sie in dem Weinberg gearbeitet haben. Das geht doch nicht. Das passt nicht zusammen mit dem, was uns so wichtig ist. Und Jesus gab mal das Gleichnis von dem einen Schaf, das sich verlaufen hatte und wie der Hirte sich dann auf die Suche machte nach diesem einen Schaf. Die anderen Schafe haben vielleicht innerlich so protestiert, was ist denn mit uns? Wir brauchen doch auch einen Hirten, der kann uns doch nicht einfach so im Stich lassen. Und Jesus sagt, er ist gekommen, um das zu suchen, was verloren ist. Und jetzt stellt euch einmal vor, ihr seid dieses eine verlorene Schaf und der Hirte findet euch. Das ist Gnade. Und darum noch einmal der schöne Wochenspruch in einer anderen Übersetzung aus der neuen Genfer Bibel. Dort heißt es, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Gottes Geschenk. Und dann haben wir ja den Text von Abraham gehört. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Diese erfahrene Gnade soll sich ausbreiten, so wie die Kreise im Wasser ausbreiten, wenn wir einen Stein ins Wasser werfen. Als Gesegnete ein Segen sein. Auch das gehört zum Thema Gnade. Und schließlich haben wir die Geschichte von dem Petrus gehört, der durch die erfahrene Gnade einen neuen Anfang bekommt. Ja, sogar einen neuen Namen. Er heißt nicht mehr Simon, sondern Petrus, der Fels. Das ist schon mehr als ein neuer Lebensabschnitt. Das ist eine neue Identität. Und deswegen sagt Paulus mal an einer Stelle, dass wir durch die Gnade Gottes eine neue Kreatur sind. Wir haben eine neue Identität bekommen. Und in unserem Predigttext für heute geht es dann um die Ursache, um das Fundament dieser Erneuerung, dieser Veränderung. Es geht um die Botschaft vom Kreuzestod Jesu. Der Predigttext für heute steht im 1. Korintherbrief in Kapitel 1. Am Anfang des Korintherbriefes geht es um die Basics, um das, was die Kernbotschaft unseres christlichen Glaubens ausmacht. Sie haben einmal den Text als Übersetzung aus der Hoffnung für alle. Die lesen wir nachher noch zusammen. Jetzt hören wir erstmal den Luther-Text. Wer das im Gesangbuch mitlesen möchte, da ist hinten unter der Nummer 954, 954.48, 954, 954.48. Da können Sie den Text mitlesen oder einfach mir zuhören. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Puh, möchte man da vielleicht sagen. Ein schwieriger Text. Ganz viel Weisheit und Torheit und Torheit und Weisheit. Man kommt da völlig durcheinander. Das ist so eine Krux mit diesem Kreuz. Und dieser Text des Paulus ist jetzt nicht so, dass er eine große Klarheit verbreiten würde, zumindest nicht beim ersten Hören. Wenn biblische Texte etwas schwierig zu verstehen sind, dann hilft es mir immer, zum einen eine andere Übersetzung zur Hilfe zu nehmen. Deswegen habe ich die andere Übersetzung abgedruckt, die wir gleich im Anschluss noch zusammen lesen werden. Zum anderen ist es eine Hilfe, ein wenig den Kontext dieses Textes in Blick zu bekommen. Dazu will ich jetzt ein paar Worte sagen. Paulus schreibt diesen Text an die Gemeinde in Korinth, in Griechenland. Eine recht wohlhabende Hafenstadt. Man könnte auch sagen, das war ein Melting Pot. Ein Melting Pot von unterschiedlichen Kulturen und Religionen. Ganz viele verschiedene Religionen und Kulturen spielten dort eine Rolle. Wirtschaftlich war es ein großes Zentrum. Es gab industrielle Produktion von Töpfereihandwerk, Keramikindustrie, Teppichwebereien, Metallproduktion und Metallverarbeitung. Und es gab religiös gesehen ganz viele verschiedene Religionen zusammen. Da waren die Gottheiten und Kulte des alten Griechenlands ebenso wie die ägyptischen Mysterienreligionen vertreten und auch die Institutionen des römischen Kaiserkults. Und alles zusammen spielte sich dort in Korinth ab. Und Paulus hat diesen Brief an diese Gemeinde in etwa um 55 nach unserer Zeitrechnung geschrieben. Und damit gehören die Paulusbriefe zu den ältesten Schriften des Neuen Testaments. Und dort in Korinth, da gab es Christen und solche, die sich als Superchristen verstanden. Jede der Gruppen in der Gemeinde wollte die wahre und eigentliche Christenheit sein. Sie wollten einander überbieten und sie gerieten darum in den Streit. Wer hat die tiefere Erkenntnis? Wer von euch, wer von uns ist weiser? Wer beruft sich auf die größere Autorität? Und wer kann seine geistlichen Erfahrungen besser beweisen? Und Paulus fährt mit seinem Brief da so mitten rein und sagt, dieser Streit in Korinth, der ist unerträglich für mich. Ihr seid selbstgefällig und rechthaberisch. Wer von euch ist wirklich besserer Christ? Darum geht es doch gar nicht. Eure eigene Weisheit und eure Kraft, die habt ihr zum Maßstab gemacht. Und irgendwie machen wir das doch auch immer wieder so. Wir verstehen uns doch auch von unseren Erfolgen her. Wir verdrängen so gerne die eigenen Schattenseiten. Wir verdrängen gerne unseren Egoismus, unser Versagen, unser Misstrauen, alles, was uns entzweit und was uns von Gott wieder abbringt. Das versuchen wir nicht so in den Vordergrund zu stellen, sondern immer nur das, was wir eigentlich so toll können. Und in diesem gemeindeinternen Streit kommt Paulus mit dieser Botschaft vom Kreuz Jesu. Er erinnert an das Fundament unseres christlichen Glaubens. Viele haben das Kreuz als Schmuckstück, als Anhänger an der Kette. Oder wir haben es in jeder Kirche, haben wir das Kreuz irgendwo stehen. Aber wofür steht dieses Kreuz eigentlich? Das Kreuz war zunächst ein Symbol für die damals schrecklichste Hinrichtungsmethode. Es gab nichts Schlimmeres. Und wer in so einem Kreuz sterben musste, der war ein Schwerverbrecher. Dem geschah es recht. Und alle waren froh, dass er dort hing. Dann kann er kein Übel mehr treiben. Das Kreuz war aber auch eine Macht- und ein Abschreckungssymbol. Die Römer machten damit deutlich, seht her, wenn ihr unseren Weisungen nicht folgt, dann kann das Kreuz euer Ende sein. Und dann stirbt Jesus an so einem Kreuz, obwohl er erwiesenermaßen, so hat Pilatus es ja gesagt, er war ohne Schuld. Tiefer und schlechter konnte es nicht gehen. Hätte es nicht vielleicht auch eine öffentliche Auspeitschung getan? Und Jesus geht diesen Weg bis ans Kreuz, weil er im Auftrag Gottes diesen Weg ging. Aber jetzt können wir uns fragen, warum wählte Gott denn nun gerade dieses Kreuz aus? Wir wissen von Jesus, dass er gekommen war, zu suchen und selig zu machen, was verloren war, was keine Zukunft mehr hatte, was keine Hoffnung auf Besserung sah. Erlösung, das war Jesu Ziel. Erlösung für alle. Blinde konnten wieder sehen, Lahme konnten wieder gehen, Armen wurde die gute Nachricht verkündet. So lesen wir es in den Evangelien immer wieder. Jesu Botschaft und sein ganzes Leben waren von dieser Liebe zu Gott, von dieser Liebe zu den Menschen geprägt. Gewohnte Wege wurden verlassen, neue Wege wurden bestritten. Es gibt seit einiger Zeit eine Serie über das Leben Jesu. Diese Serie ist nur als App runterzuladen, aber umsonst. Und sie heißt The Chosen, die Auserwählten. Und da kommt immer wieder ein Satz von Jesus vor, get used to different, gewöhne dich ans andere, get used to different. Wenn Sie mal Zeit haben, gucken Sie sich diese Serie an, The Chosen. Jesus stellte so manches auf den Kopf, um die Verlorenen zu suchen und die anderen zur Umkehr hin zu Gott zu bewegen. Und er wollte deutlich machen, dass Gottes Liebe wirklich jedem gilt, egal wie weit er oder sie sich von Gott fühlt. Und da das Kreuz eben das Symbol für den absolut tiefsten Tiefpunkt angesehen wurde, man konnte nicht tiefer fallen aus Sicht der Gesellschaft. Deswegen hat Gott gerade diesen Ort gewählt, um deutlich zu machen, dass selbst da Gott ist und dass Gott das Allerböseste in Gutes verwandeln kann. Ich gebe zu, das ist schwer zu verstehen, weil es eben alles auf den Kopf stellt, was uns so wichtig und was uns so lieb und teuer ist. Das Kreuz Jesu ist somit der Inbegriff von Gottes Kraft, von Gott ist den Leidenden nahe. Gott ist anders, als wir uns ihn gerne vorstellen. Gott ist bei dem sterbenden und hingerichteten und ohnmächtigen Menschen Jesus von Nazareth. Und indem er ihm barmherzig beisteht und ihn letztlich auferstehen lässt, steht er auch allen anderen leidenden, ohnmächtigen Menschen bei. Und das ist die große, die entscheidende theologische Erkenntnis des Paulus. Martin Luther hat das dann aufgenommen in seiner sogenannten Kreuzestheologie. Get used to different. Nur so kann man die Botschaft vom Kreuz verstehen, ohne an ihr verrückt zu werden. Gott stellt das uns Gewohnte auf den Kopf, also unsere Weisheit, unser Können, unser Wissen, um das zu suchen und das zu retten, was sonst einfach abgeschrieben wäre. Gott liebt die verlorenen Schafe und er liebt es, in Sackgassen einen neuen Weg aufzuzeigen. Es geht um Neuanfang, es geht um zweite Chancen, es geht um Hoffnung und Liebe, um Gnade und niemals aufzugeben. Und so konnten Erblindete wieder sehen. Menschen, die sich nicht mehr bewegen konnten, innerlich oder äußerlich, die wurden in die Lage versetzt, neue Wege zu gehen. Menschen, die total ausgegrenzt wurden, weil sie nicht in die Gesellschaft passten oder weil sie etwas Unverzeihliches getan hatten, bekamen eine zweite Chance. Wir haben dieses Wort von der Gnade in unserer Taufe erhalten und mit unserer Konfirmation bestätigt. Vielleicht haben wir es über die Zeit vergessen, was es bedeutet, begnadet zu sein. Im gemeinsamen Abendmahl, gleich im Anschluss, wird uns diese Zusage Gottes, dass wir geliebt und begnadet sind, greifbar in die Hand gedrückt mit der Oblate. Für dich starb Jesus und öffnet diesen neuen Weg. Dir sind deine Sünden vergeben, damit du neu anfangen kannst und dass du wieder Hoffnung haben kannst. Und so lasst uns gemeinsam diesen Text des Paulus in der etwas neueren Übersetzung aus der Hoffnung für alle lesen. Wer möchte, kann gerne mitlesen. Ich lese ab Vers 18. Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Macht. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen, all ihre Klugheit will ich verwerfen. Was aber haben sie dann noch zu sagen, all die gebildeten Leute dieser Welt, die Kenner der Heiligen Schriften und die Philosophen? Hat Gott ihre Weisheiten nicht als Unsinn entlarvt? Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Menschen, die sich für diese Gnade angenommen haben, die haben die Gnade schon immer als Geschenk verstanden. So auch John Newton. Dazu schreibt der Journalist Andreas Malessa. John Newton, geboren am 24. Juli 1725 in London, verliert mit knapp 7 Jahren seine Mutter. Als er 11 ist, kommt er über seinen Vater zur Seefahrt, wird mit 18 von der Royal Navy zwangsweise für ein Kriegsschiff rekrutiert. In Madeira gelingt ihm der Wechsel auf ein Schiff, das Sklavenhandel betreibt. Er gelangt nach Westafrika, wo er als Sklavenaufseher arbeitet. Als Newton 1748 in die Heimat zurückkehrt, gerät er mit seinem Schiff in einen verheerenden Sturm, den er nur wie durch ein Wunder überlebt. Das hat er als eine Rettung Gottes verstanden und später in seinem Lied Amazing Grace als Bekehrung beschrieben. Eine Bekehrung, die an Newtons Einstellung zur Sklaverei aber vorerst nichts ändert. Die Sklaverei hat Newton zunächst gar nicht als Unrecht empfunden. Er ist sogar Kapitän eines Sklavenschiffes geworden. Newton heiratet seine Jugendliebe Mary Polly Catlett und erfährt erneut zur See. Zwischen 1750 und 1754 transportiert er zahlreiche Sklaven aus Westafrika, die unter katastrophalen Bedingungen auf den Schiffen zusammengepfercht werden. Doch Newton kränkelt. Die Transporte, deren Gestank zeitgenössischen Berichten zufolge auf dem Meer noch in einer Meile Entfernung wahrgenommen wird, stoßen ihn zunehmend ab. Also wird er Hafenmeister. Mehr und mehr wendet er sich der Religion zu, studiert die biblischen Sprachen, dann auch Theologie und beschließt, Pfarrer zu werden. Doch die anglikanische Kirche will ihn zunächst nicht. Er galt als charakterlich labil und theologisch unsicher. 1764 schließlich wird er zunächst als Diakon, dann als Pfarrer der anglikanischen Kirche ordiniert. 1773 ist es dann soweit. Newton schreibt den Text von Amazing Grace, in dem er sein Bekehrungserlebnis in Seenot verarbeitet. Einst war ich verloren, aber jetzt wurde ich gefunden. War blind, aber jetzt kann ich sehen. Mehr als 30 Jahre nach dem Ende seiner Karriere als Sklavenkapitän geht Newton noch einen Schritt weiter und bringt 1788 eine Schrift mit dem Titel »Gedanken über den Sklavenhandel« heraus. Hier beschreibt er die grausige Realität des Sklavenhandels aus eigener Anschauung und bereut öffentlich, selbst darin verwickelt gewesen zu sein. Die Schrift erregt Aufsehen, eine Neuauflage wird nötig. Auch William Wilberforce, ein engagierter Kämpfer gegen die Sklaverei, wird darauf aufmerksam. In ihm findet Newton einen engagierten Streiter, der im Parlament für die Abschaffung der Sklaverei eintritt. Rund 20 Jahre später, im Jahr 1807, nur kurz vor Newtons Tod, kommt der Triumph für die britischen Gegner der Sklaverei. England verbietet den Sklavenhandel. John Newton hat Gnade und Segen erfahren und wurde auf verschlungenen Wegen selber zum Segen. Lasst uns gemeinsam dieses wunderbare Lied singen, Amazing Grace. Sie finden es auf dem Liederzettel.